Das ist das Größte, was die menschliche Erfahrung kennt, ist Liebe. Und die Menschen haben immer wieder Liebeslieder geschrieben. Liebe hat immer wieder die Menschen, die Musiker zu den schönsten Liedern inspiriert. Und wenn wir Radio hören, wahrscheinlich die Hälfte der Lieder, die wir hören, sind irgendwie Liebeslieder oder irgendwas, was mit Liebe zu tun hat. Aber hier haben wir das größte Liebeslied, was je geschrieben worden ist. Im Buch der ersten Könige, im Kapitel 5, haben wir gelernt, dass Salomo über 1000 Lieder geschrieben hat. Aber dieses ist sein bestes Lied, sein schönstes Lied. Der hebräische Titel heißt so viel wie das Lied der Lieder. Das heißt, es war das Beste, es war der Greatest Hit von Salomo. Und dieses Hohelied, das ist wirklich ein dramatisches Lied über eine Liebesbeziehung zwischen dem König Salomo und der Sulamit, einer Frau, die wahrscheinlich aus dem Norden von Israel gekommen ist, einer einfachen Frau. Und das ist in Form eines Dramas, so wie eine Oper oder wie ein Musical. Vielleicht können wir uns das vorstellen. Salomo hat dieses Lied in seinen jüngeren Jahren geschrieben. Wir wissen, dass Salomo hatte viele Frauen. Die hat er aus politischen Gründen gehabt, unter anderem. Wann immer die den Friedensvertrag geschlossen haben, musste eine Tochter oder einen Sohn herhalten dafür. Also wenn er mit dem König von Ägypten einen Friedensvertrag geschlossen hat, dann hat er seine Tochter zur Frau bekommen. Damit ist der Friede abgesichert worden. So ähnlich wie die Habsburger, die haben das ja auch ganz gut praktiziert, die Heiratspolitik. Also Salomo hatte viele Frauen, aber diese Sulamit, das war offensichtlich die große Liebe. Das war die eine Frau, die er wirklich geliebt hat. Dieses Lied, dieses Musical, wenn wir es auch sagen wollen, können wir ganz grob in drei Akte unterteilen. Und es ist nicht immer alles chronologisch da drin, darauf kommt es nicht an. Es sind mehr so verschiedene Szenen, verschiedene Schnappschüsse von ihrer Liebe. Zuerst sehen wir einige Szenen ihrer Liebe, bevor sie geheiratet haben, von der Zeit, wo sie miteinander gegangen sind, wenn wir so sagen wollen. Und das Ganze scheint sich im Norden von Israel abzuspielen. Es scheint, dass der Salomo dort, dass die Geschichte irgendwie so geht, dass der Salomo dort war, um seine Weinberge oder seine Herden zu inspizieren. Und dabei hat er die Sulamit getroffen, sie war ein Hirtenmädchen, eigentlich eine einfache Frau. Und er hat sich in sie verliebt und hat begonnen, um sie zu werben. Und dann im Kapitel 3, da sehen wir die Hochzeit. Und Kapitel 4, eine heiße Liebesnacht. Wie gesagt, ist nicht ganz jugendfrei heute. Und danach haben wir einige Szenen von ihrer Ehe. Die orthodoxen Juden haben gesagt, die jüdischen Männer durften nicht. Kein Mann unter 30 Jahren durfte dieses Buch lesen. Die geglaubt haben, die konnten nicht richtig damit umgehen. Ja, ich hab's gerade geschafft. Also zum Schluss haben wir noch einige Szenen aus ihrem Eheleben dann. Und dieses Buch zeigt uns wirklich, was romantische Liebe ist. Ich glaube, man kann sehr viel lernen davon. Viel Weisheit, viel Einblick auch für unsere Ehen, für die, die verheiratet sind, bekommen. Wir werden das Buch zuerst lesen und dann wollen wir kurz das aus dem Blickwinkel betrachten. Es wörtlich nehmen als Liebeslied und als Vorbild in dem Sinn. Und das ist was Gott tun will. Er will uns diese Art von Liebe geben, von inniger romantische Liebe. Aber die Bibel sagt uns auch immer, dass die Ehebeziehung und die Liebe in der Ehe zwischen zwei Menschen ein Bild ist für die Liebe Gottes, für sein Volk, für seine Gemeinde oder das Volk Israel im Alten Testament. Wir sehen beides in der Bibel. Im Epheserbrief im Kapitel 5 sagt uns der Paulus dieses große Geheimnis. Also die Ehe deutet auf unsere Liebesbeziehung mit Gott. Und das ist, was Menschen in unseren Ehen sehen sollen. Wenn die auf die Ehen von uns schauen, Gut, ich bin nicht mehr verheiratet, aber für die, die verheiratet sind, dann sollen sie das sehen. Das soll ihnen zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Und wie wunderbar die Beziehung mit ihm ist. Und natürlich findet dieses größte Liebeslied, was je geschrieben wurde, die letztendliche Erfüllung in der größten Liebe, die es gibt. Und das ist Gottes Liebe für uns und unsere Liebesbeziehung mit ihm. Alle Schrift weist auf Jesus hin. Und so auch ganz sicher das Hohelied. Ich glaube, wir versäumen was, wenn wir es nur den wörtlichen Kontext hier nehmen. Deswegen werden wir zum Schluss noch kurz das Buch auch aus dieser Sicht betrachten. Es ist ein Bild für Gottes Liebe für uns. Und da ist unerschöpflicher Reichtum drin für alle Mystiker unter uns. Es ist auch wirklich ein Gegenstück, ein Kontrast zu dem Buch, was wir vorher studiert haben, das Buch Prediger. Wenn ihr euch noch erinnert, beim Prediger ging es um ein rastloses Leben, einer, der nach Sinn gesucht hat in diesem Leben, herumgelaufen ist, alle möglichen Dinge probiert hat. Ein Leben ohne Gott und sein letztendlicher Schluss war, es ist alles Nichtigkeit, es ist alles Windhauch, alles leer. Was für ein Kontrast zum Hohelied. Im Hohelied finden wir jemanden, der ruht, der Erfüllung findet in der Liebesbeziehung zum Herrn, bildlich gesprochen. Und es ist ein nicht allzu langes Buch, ich möchte es kurz durchlesen. Wir werden einfach mal kurz durchgehen durch das ganze Buch. Eigentlich müssen wir das ja mit verteilten Rollen lesen, dann wird das noch mehr rauskommen. Ich habe mir das anfangs überlegt, ob man das machen soll, aber dann habe ich mir gedacht, naja, das ist so ein persönliches Buch, da würde ich mal komisch vorkommen, das mit irgendjemandem zu lesen. Aber für die Ehepaare ist das vielleicht eine schöne Andacht, das mal zu tun. Also muss ich selber beide Liebenden lesen. Das Lied der Lieder von Salomo. Die erste zuerst spricht die Sulamit, das Hirtenmädchen. Ich muss meine Stimme ein bisschen höher machen, dann kommt es besser raus, glaube ich. Ich sage, er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Denn seine Liebe ist köstlich als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir. Wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Und dann, also sie drückt es aus, dass sie mit ihm sein soll, will, ihm nahe sein will. Im Vers 5, jetzt spricht sie über sich selbst, sagt, schwarz bin ich. Und doch anmutige Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Zeltdecken Salomos. Sieht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meine Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Sie spricht davon, dass sie von der Sonne gebräunt war. Und damals war es anders als heutzutage. Es war nicht cool, braun zu sein. Sondern wenn eine Frau draußen auf dem Feld arbeiten musste, das war eigentlich ein niedriger Dienst. Und sie sagt, hey, ich bin gebräunt, ich bin schwarz. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet, ich konnte nicht auf mich selbst achten. Dann sagt sie weiter, erzähle mir du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässt du lagern am Mittag, wozu sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Jetzt antwortet der Salomon, wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnstätten der Hirten. Eine Stute an dem Prachtwagen des Pharaos vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen zwischen den Schmuckkettchen, dein Hals mit der Muschelkette. Goldene Schmuckkettchen wollen wir dir machen mit Perlen aus Silber. Das antwortet wieder sie. Solange der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Nadie einen Duft. Ein Myrrenbeutelchen ist mir mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten ruht. Myrrhe, das war das Harz von einem Balsamstrauch. Es war dickflüssig, es ist hart geworden. An der Luft hat sehr gut gerochen. War auch sehr wertvoll. Also er vergleicht ihn wie mit so einem kostbaren, wohlriechenden Myrrenbeutelchen. Eine Blütentraube vom Hennerstrauch ist mir mein Geliebter aus den Weinbergen von Engedi. Es kommt wieder er. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben. Wir müssen jetzt verstehen, das ist hebräische Poesie. Sehr bildreiche orientalische Sprache. Und viel von diesen Bildern, wir müssen die Gefühle damit identifizieren. Was eine Taube spricht für Sanftheit, für Reinheit. Und das ist wahrscheinlich das, was er in ihren Augen sieht. Es war ein Kompliment für uns. Heute wäre es vielleicht kein Kompliment, wenn er sagt, du siehst aus wie eine Taube. Sagt ihr das auch, so ein Rauchfangdeiberl? Es ist wienerisch, das ist kein Kompliment. Aber er sagt, eine Rauchfangtaube? Es ist kein Kompliment, wenn jemand aussieht wie ein Rauchfangdeiberl. Aber da war es ein Kompliment. Ah, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Siehe auch du, jetzt kommt sie, ja, auch siehe auch du bist schön, mein Geliebter, und hold, und unser Lager ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind Zedern, unsere Dachsparren sind Wacholder. Ich bin eine Narzisse von Sharon, eine Lilie der Täler. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Salomo sagt, hey, im Vergleich zu allen anderen Frauen, du bist wie eine Lilie unter den Dornen. Alle anderen sind so gestrüpp, Disteln im Vergleich mit dir. Er sagte, du bist die Schönste, du bist die Größte für mich. Und es ist nicht wunderbar, manche Leute sagen, Liebe macht blind. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr. Ich glaube, Liebe sieht mehr. Sieht mehr über diese kleinen Dinge hinweg, die uns so oft trennen. Meistens, wenn Leute sich auseinanderleben, sich entzweien, sind es nicht die großen Dinge, sondern diese Kleinigkeiten. Und Liebe sieht mehr, sieht drüber hinweg, die sieht die schönen Dinge, das Gute an dem anderen. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen, nein, es ist hier jetzt wieder. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten zu sitzen gelüstet mich. Seine Frucht ist bei dem Gaumen süß. Apfelbaum war was Kostbares, da konnte man Frucht haben, da konnte man Nahrung herbekommen, im Gegensatz zu den anderen Bäumen. Also auch sie, er sagt, hey, Baby, du bist die Größte für mich, und sie sagt, hey, du bist auch super. Was sind wir jetzt? Vers 2,4, genau, danke. Und sagt sie, er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Zeichen über mir ist Liebe. Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Sie war ganz, weiß nicht, ob ihr den Zustand kennt, sie war außer sich vor Liebe. Sie sagt, seine Linke liegt unter meinem Kopf und seine Rechte umfasst mich. Und jetzt redet sie, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, das ist so der Chor in diesem Musical, in diesem Stück. Das sind die Freundinnen vielleicht von der Schule mit. Ich beschwöre euch, Tochter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Jetzt kommen so Szenen, wo sie einander suchen. Sagt, hoch, mein Geliebter, siehe, da kommt, er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. War noch ziemlich beweglich, der Salomon, offensichtlich. Wir haben gerade vorher geredet, wie uns alles wehtut vom Skifahren und so. Hey, der Salomon war fit. Sieh, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch die Fenster herein, blickt durch die Gitter. Er hat sie offensichtlich besucht, da in ihrem Elternhaus. Mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei, die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Komm, geh mit mir spazieren, sagt er. Meine Taube, in den Schlupfwinkeln der Felsen im Versteck, an den Felsenstufen, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Es kommen vielleicht ihre Brüder, die das Folgende sagen, sagt: Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Es kommt wieder die Geliebte: Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, wende dich her, mein Geliebter, gleich einer Gazelle oder einem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen. Viele glauben, dass das Nächste jetzt ein Traum ist, den sie gehabt hat. Sie hat sich so gesehnt nach ihrem Geliebten. Sie sagt: Auf meinem Lager, zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich, denn will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze will ich suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die Stadt durchstreifen. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht hatte und in das Gemach derer, die mit mir schwanger war. Sie wollte bei ihm sein. Und dann sagt sie wieder: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Jetzt kommt der große Tag, der Hochzeitstag. Und damals war es so, die Braut wusste nie genau, wann der Bräutigam kommen wird. Und sie war da versammelt mit ihren Freundinnen, mit ihren Brautjungfern und sie haben gewartet. Es war ein 7-Tage-Fest meistens, ein Hochzeitsfest. Und sie konnte nie genau wissen, wann er kommt und sie abholen. Und dann irgendwann hat sie von Ferne ihn mit seinen Freunden gehört, wie sie gesungen haben und wie er zu ihrem Haus gekommen ist, zu ihrem Elternhaus, um sie abzuholen. Und sie sagt: Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, Rauchsäulen gleich, umduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers? Siehe da, die Sänfte Salomos, 60 Helden sind rings um sie her, von den Helden Israels. Sie sind Schwertträger, geübt im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte gegen den Schrecken zur Nachtzeit. Einen Tragsessel machte sich der König Salomo aus Hölzern des Libanon. Seine Füße machte er aus Silber, seine Lehne aus Gold, sein Sitz aus rotem Purpur. Das Innere ist ausgelegt mit Ebenholz, ihr Töchter Jerusalems. Kommt heraus und betrachtet doch, ihr Töchter Zion, den König Salomo in der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat. Am Tag seiner Hochzeit und am Tag der Freude seines Herzens. Also wir sehen jetzt, heiraten die beiden. Was für ein wunderbares Bild. Da ist dieser König, der reichste Mann der Welt, wie wir schon so oft gesagt haben, und er holt dieses Hirtenmädchen, die gebräunt war von der Sonne, aber trotzdem schön war und in seinen Augen die Schönste. Und er holt dieses Mädchen ab, um sie zu sich zu holen in seinem Palast. Und jetzt wird es ein bisschen intimer. Jetzt spricht er über seine Freundin hier. Er sagt: Siehe, schön bist du, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Und wie gesagt, diese Bilder, wir können nicht viel damit anfangen, aber sie muss schöne Augen gehabt haben. Es war ein Kompliment. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Die Ziegen damals waren schwarz und offensichtlich hatte sie schönes schwarzes Haar. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Jeder Zahn hat seinen Zwilling, keinem von ihnen fehlt er. Sag, hey, du hast wunderschöne, weiße, strahlende Zähne und die sind einfach perfekt, dein Gebiss. Freude für jeden Zahnarzt. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist lieblich. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. 1000 Schilde hängen daran, alles Schilde von Helden. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lilien weiden. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, will ich zum Myrrhenberg hingehen und zum Weihrauchhügel. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Wie gesagt, Liebe sieht mehr, sagt, hey, du bist perfekt. Kein Makel ist an dir. Und dann sagt er: Komm mit mir vom Libanon, meine Braut. Vielleicht reden sie da gerade in dieser, was sie getragen haben, Sänfte. Vielleicht hat er sie gerade abgeholt und sie sitzen jetzt in dieser Sänfte und er bringt sie zu sich nach Hause, nach Jerusalem. Und er sagt: Mit mir vom Libanon, meine Braut, mit mir vom Libanon sollst du kommen, sollst herabsteigen vom Gipfel des Amana, vom Gipfel des Senir und Hermon weg, also oben vom Libanon-Gebiet, Nord, Grenze von Israel. Weg von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Und dann sagt er, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und Duft deiner Salben als all Balsamöle. Honigseim, was immer das ist, Schleim. Träufeln deine Lippen, meine Braut. Hoffentlich nicht. Honig und Milch ist unter deiner Zunge und der Duft deiner Gewänder gleicht dem Duft des Libanon. Ja, also hier ist jetzt die Hochzeitsnacht. Das ist alles sehr intim. Aber ich bin schon über 30, ich darf es lesen. Sagt, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Spricht hier davon, dass sie Jungfrau ist, dass sie sich aufbewahrt hat für ihn und wie kostbar ist, wie wertvoll das ist. Auch gerade in Gottes Augen. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatapfelbäumchen samt köstlichen Früchten, Hennersträuchern samt Nade und Safran, Würz, Rohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe samt allerbesten Balsamsträuchern. Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser, das vom Libanon strömt. Also er ist hier ganz weg von trunken in diesem Liebestaumel. Und dann, jetzt spricht sie, sagt, wach auf, Nordwind, und komm, Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle, mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Er sagt, ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut, ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinen Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Also wir wissen, worum es hier bildlich geht. Und das ist jetzt interessant, jetzt kommt eine dritte Person hier mitten in dieser Hochzeitsnacht. Und ich glaube, das ist die Stimme Gottes. Und ich sage, esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Gott ist nicht gegen Sex. Wir reden nicht oft über das Thema, aber ich glaube, da ist oft viel Verwirrung, was die Bibel oder wie Gott Sexualität sieht. Gott ist nicht gegen Sex, Gott ist nicht leibfeindlich. Gott hat uns so geschaffen und das ist was Schönes. Und die Bibel sagt uns, manche christliche Kreise entwickeln so seltsame asketische Ansichten. So Sexualität wird nur da zum Kinderkriegen oder so. Aber es ist wirklich nicht nur, das ist ein Grund, ein Zweck, aber nicht der einzige. Wir sehen das schon, wie Gott uns geschaffen hat. Ich meine, eine Frau ist nur fruchtbar einen Tag im Monat. Wir sehen den Zweck von Sexualität biblisch gesehen, wenn wir fragen, was ist der Zweck von Ehe? Was war die Absicht Gottes, als er gesagt hat, oder als er die Institution der Ehe geschaffen hat? Was hat er gesagt? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist der Zweck von Ehe, ist Gemeinschaft. Es ist Gottes Plan, Gottes Modell gegen Einsamkeit. Und wir müssen es verstehen. Und so ist seine Absicht für Sex viel mehr als nur Kinder zu zeugen. Sondern ich glaube, Liebe und Zuneigung auszudrücken, auch eins zu werden, leiblich, emotional auch, geistlich. Wir werden ein Leib, sagt die Schrift, ein Fleisch. Ist auch dazu da, um einander Freude zu bereiten. Und unser Schöpfer weiß, dass es nur in dem geschützten Raum von Hingabe und Treue im Rahmen der Ehe gut ist und wirklich erfüllend ist. Wenn es außerhalb dieser Ehebeziehung ist, dann zerstört es. Es zerstört nicht nur dieses Bild von dieser Liebesbeziehung zwischen Gott und uns, für das die Ehe ein Bild ist, sondern es zerstört auch uns selbst. Und es zerstört unsere Fähigkeit, diese Einheit zu erfahren. Und wir haben keine Zeit heute, um ins Detail zu gehen, aber die Statistiken bestätigen das. Die Wissenschaftler lernen heute das, was Gott schon immer sagt. Und deswegen sagt Gott uns jungen Leuten, euch jungen Leuten, mir alten Single, sagt Gott, es ist gut zu warten. Er sagt uns das, weil er uns liebt. Ihr könnt dann selber weiterlesen. Wir haben dann einige Szenen einfach aus dem Eheleben, nachdem sie verheiratet sind. Da ist diese eine Szene gleich nachher. Entweder manche glauben, es ist ein Traum, oder Salomo ist früh aufgestanden und ist weggegangen und sie wacht auf und er ist nicht da und sie sehen sich nach ihm. Zuerst weist ihm ab, er sagt, hey, komm noch raus, und sie sagt, oh, ich bin schon ausgezogen und bla bla bla. Selbstsüchtig ein bisschen und naja, dann ist er weg. Wir sehen so ein bisschen das Auf und Ab im Eheleben und sie sucht ihn. Dann sehen wir einen Besuch, wo sie Heimweh bekommt nach ihrer Heimat und sie gehen hinauf, machen so eine Reise in den Libanon hinauf. Und ihr könnt es selber weiter durchlesen. Schauen wir, ob wir noch irgendwas lesen sollen. Ja, lesen wir im Kapitel 8. Wo es nochmal von dieser Liebe spricht. Da haben sie nochmal so eine Liebesnacht im Kapitel 7 und da sagt sie im Vers 11, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Und im Vers 12 sagt sie, komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen, wir wollen unter Hennersträuchern die Nacht vollbringen. Im Kapitel 8 sagt sie, wärst du doch ein Bruder, dann könnte ich dich küssen und man dürfte mich dennoch nicht verachten. Sie ist ein bisschen schüchtern, irgendwo hinauszugehen mit ihm aus dieser Geborgenheit ihres Hauses. Das ist der Kontext hier. Und im Vers 4 sagt sie nochmal, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, was wollt ihr wecken, was aufstören die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Vers 5, das ist wahrscheinlich ein Verwandter von ihr, der sagt, wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt? Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort empfing dich deine Mutter, dort empfing sie dich, die dich gebar. Jetzt redet wieder die Sulamit, sie sagt, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahres. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Ein wunderbares Liebeslied. Sehr, ich glaube, sehr dezent, sehr, sehr heilig, sehr rein, aber auch sehr, sehr voll Energie, voll Leidenschaft. Ein Liebeslied über die eheliche Liebe. So ein Wort an die Verheirateten. Wie sieht eure Beziehung, deine Beziehung mit deinem Partner im Vergleich zu dem aus, was wir hier lesen? Ist diese Romantik, ist diese leidenschaftliche Liebe, ist dieses Feuer da? Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Plan für euch. Und wenn es nicht mehr da ist, hat Gott mehr für euch. Es gibt leider so viele Paare, die mal dieses Feuer hatten. Na nicht, sonst hätten sie nicht geheiratet. Aber es ist irgendwie verloren gegangen. Haben sich auseinandergelebt. Und es ist traurig, wenn man die Statistiken liest, wie viele auch christliche Paare mehr so wie eine Art Wohngemeinschaft zusammenleben, als wirklich das zu erleben, was hier im Hohelied beschrieben ist. Wie löscht man Feuer aus? Es gibt eigentlich nur zwei Arten, wie man Feuer auslöschen kann. Das eine ist, einfach nichts tun, brauchst es nur vernachlässigen, nichts nachlegen. Dann wird das Feuer langsam ausgehen. Und die zweite Art, wie wir ein Feuer löschen können, ist, dass wir es aktiv, bewusst machen, dass wir Wasser drauf leeren. In einer Beziehung gesprochen, dass wir lieblose Taten und Handlungen setzen, die den anderen verletzen und die dieses romantische Feuer umbringen. Und das ist oft der Fall. Also wenn keine Romantik, wenn dieses Knistern in einer Ehe nicht da ist, wenn sexuelle Probleme da sind, dann ist das am allermeisten wegen ungelösten Konflikten. Dass da Groll da ist oder keine Vergebung. Es ist unmöglich, jemandem Liebe zu geben, unmöglich, mit jemandem romantisch zu sein, wenn man Groll im Herzen hat oder Unversöhnlichkeit. Das ist nicht möglich. Deswegen sagt uns Epheser 4, die Sonne soll nicht über euren Zorn untergehen. Hey, löst diese Konflikte zwischen euch, bringt es in Ordnung. Ich glaube, das ist ein Grund, und ein zweiter sehr häufiger Grund ist, dass Menschen versagen, eine wirkliche Freundschaft zu bauen oder die Freundschaft vernachlässigen und es vernachlässigen, sie aufrechtzuerhalten. Und wir können lernen von dem Hohelied der Liebe. Betrachtet die Worte, mit denen sie zueinander reden, wie sie einander bezeichnen. Er spricht zu ihr als seine Schwester, seine Freundin, seine Braut. Und das ist die Grundlage für Romantik in der Ehe, ist Freundschaft. Das lehrt uns dieses Buch. Wenn wir Geliebte werden wollen im wahren Sinne des Wortes, dann muss das der Fokus sein. Beginnen oder wieder beginnen, eine gute Freundschaft zu bauen. Und wir haben hier einige Tipps im Hohelied der Lieder, wie wir das tun können. Oder wie ihr das tun könnt. Wir Singles. Tipps, wie man eine romantische Beziehung bauen kann. Das Erste, was wir sehen, Zeit miteinander verbringen. Im Kapitel 2, im Vers 10, sagt er, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Und er lädt sie ein auf diesen Spaziergang. In Vers 14, meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsenstufen, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Er lädt sie ein auf einen Spaziergang, da zu diesen Felsenhöhlen, ein romantischer Spaziergang. Offensichtlich, wenn wir dieses Buch lesen, die beiden haben viel Zeit miteinander verbracht. Kapitel 7, Vers 11. Da sagt sie, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Also es ist wichtig für eine romantische Beziehung, wenn wir das haben wollen. Es braucht Zeit. Qualitative Zeit miteinander. Nimm dir Zeit mit deinem Partner. Mach das zur Priorität. Geh auf eine Verabredung. Gerade die Männer. Männer sind auch zu nachlässig in diesen Dingen. Macht doch ein Rendezvous aus mit euren Frauen. Geht miteinander spazieren, fahrt gemeinsam weg übers Wochenende oder setzt euch irgendwo hin und redet miteinander. Also, alle Verheirateten, wenn ihr noch keine Pläne habt für die Woche, dann müsst ihr die machen. Ist wichtig. Biblisch gesehen ist der Ehepartner der wichtigste Mensch im Leben. Zuerst kommt Gott, das ist ganz klar, aber dann kommt der Partner. Es muss die Priorität sein. Kinder sind nicht die Priorität. Es ist oft der Fall, dass wenn Kinder kommen, dass dann die ganze Aufmerksamkeit auf den Kindern ist und man die Beziehung mit dem Partner vernachlässigt. Aber biblisch gesehen, die Bibel sagt, wir werden wegen einem einzigen Menschen die Eltern verlassen und für immer mit dem zusammen sein, und das ist der Ehepartner. Und dann eines Tages werden die Kinder uns verlassen und uns selber weggehen. Das ist die einzige Beziehung, einzige menschliche Beziehung, die ewig bleibt. Oder bis der Tod uns scheidet. Und deswegen ist das die Priorität. Und manchmal, wenn man die Statistiken anschaut, die gefährlichen Jahre sind die ersten 3 Ehejahre statistisch gesehen und dann später, interessanterweise, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Sind Paare, die diese Freundschaft nicht bauen, wo dann plötzlich nichts mehr da ist, wo sie das Leben teilen. Die Kinder sind weg und plötzlich sitzen sie vor dem Nix und irgendeinem Fremden gegenüber, der sie mit so tauben Augen anglotzt. Vielleicht. Und manchmal sind Kinder das Einzige, was eine Beziehung zusammenhält, aber das soll nicht so sein. Und das darf auch nicht so sein. Weil Kinder sind nicht blöd, denen kann man nichts vormachen. Die kriegen das mit, wenn die Beziehung zwischen Mama und Papa kalt ist. Es ist viel besser, diese Flamme wieder anzünden. zu lassen von Gott. Okay, das erste ist Zeit miteinander zu verbringen. Zweitens, eine romantische Beziehung wird gebaut durch zärtliche, liebevolle, aufbauende Worte. Und hey, das ist ein gutes Beispiel im Hohelied. Die beiden, die sagen nichts Schlechtes übereinander. Wir finden hier nichts, dass irgendwo irgendwer was Schlechtes über die andere Person sagen würde. Die sagen einander ständig, wie sehr sie die andere Person schätzen und wie sehr sie die andere Person lieben. Er sagt zu ihr, du bist die Schönste. Wie eine Lilie unter den Dornen ist meine Freundin unter den Töchtern. Schatzi, alle anderen sind vertrocknetes Gras im Gegensatz zu dir. Sie sagt zu ihm, mein Geliebter ist hervorragend unter Zehntausenden. Ihr Verheirateten, ist es eure Gewohnheit, solche Dinge zu sagen? Dritter Punkt, wir sehen Spontanität und Kreativität. Kapitel 1 im Vers 11 bringt ihr Geschenke. Im Kapitel 2 im Vers 10 haben wir schon gelesen, ladet er sie auf einen romantischen Spaziergang ein. Im Kapitel 7, Verse 12 und 13, sagt sie zu ihm, komm mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Wir wollen unter Hennersträuchern die Nacht verbringen. Ladet sie ein auf eine Liebesnacht draußen auf dem Fels. Kapitel 7 im Vers 1 tanzt sie vor ihm. Also, seid spontan und seid kreativ in eurer Beziehung. Vierter Punkt ist, denke ich, den wir sehen können, sie drücken die Liebe füreinander auch physisch aus. Was wir sehen, sie sind attraktiv füreinander. Kapitel 7, Vers 6 beschreibt uns, dass er gefesselt ist von ihren Locken. Also sie ist nicht mit den Lockenwicklern zu Hause gesessen und mit dem Bier, sondern sie hat sich attraktiv gemacht für ihn. Oder wir können ganz vorne anfangen, Kapitel 1, Vers 2. Sagt er, küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlich als Wein. Und Wein war das, was für Freude steht in der Bibel, was Freude bereitet hat. Sagt, küsse mich, das ist köstlich als Wein. Kapitel 2, Vers 6. Seine Linke liegt unter meinem Kopf und seine Rechte umfasst mich. Also Zärtlichkeit, Küssen, Ausdrücken, auch nicht nur im Kontext von Sex hier. Und dann kommt natürlich die sexuelle Beziehung. Darüber schweige ich, Liebe. Aber wir haben ein wunderbares Modell hier von ehelicher Liebe, von dem, was Gott vorhat. Und die Ehepaare, wenn ihr eine Beziehung habt, die nicht so ist, wie die hier im Hohelied beschrieben ist, lasst eure Beziehung von Gott heilen. Lasst keinen Tag mehr vergehen und diese ungelösten Konflikte ungelöst lassen und fangt an damit zu vergeben, diese Freundschaft zu bauen, die vielleicht verloren gegangen ist. Wir haben auch Bücher unten, ich habe noch ein paar mehr Bücher zu dem Thema bestellt. Wir haben einen Büchertisch, ein Bücherregal. Macht Gebrauch davon. Es sind viele gute Bücher da draußen. Es ist letztendlich ziemlich egal, was ihr lest, wichtig ist, tut irgendwas. Wirklich, wenn ihr an so einem Punkt seid. Fangt an, wieder Freundschaft zu bauen. Und gebt euch nicht mit weniger zufrieden, als mit dem, was wir hier sehen. Vielleicht noch ein Wort an die Singles. Besonders an die jungen Leute. Ich bin schon alt. Behaltet es im Hinterkopf. Es sind so viele falsche Bilder über Gott. Gott als der Spaßverderber. Falsche Gottesbilder. Behaltet es im Hinterkopf. Gott ist nicht gegen Sex. Gott hat Sexualität geschaffen, um Freude dran zu haben. Aber er hat auch den richtigen Platz dafür bestimmt und geschaffen. Und das ist die Ehe. Das ist der einzige Platz, wo wir das wirklich genießen können. Und es ist Gottes Herz. So wie die Schule mit eine Jungfrau war, Gottes Herz ist, dass wir als Jungfrauen und als, weiß nicht, wie man sagt, Jungmänner in die Ehe gehen. Und wenn wir das tun, werden wir uns viel Probleme ersparen. Und Gott sagt es klar. Manchmal sagen mir Leute, ah, wo sagt Gott es in der Bibel, dass Sex vor der Ehe falsch ist? Na, schlagt auf mit mir. 1. Thessalonicher zum Beispiel. Kapitel 4. Vers 3. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Und Unzucht beschreibt Sex vor der Ehe oder sehr allgemeiner Begriff sexuelle Handlungen außerhalb der Ehe. Dass ihr euch von Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß, das ist jetzt entweder sein eigener Leib oder der der Frau, da streiten sich die Ausleger, in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaft der Lust wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr rächer ist über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Und Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Vers 8, deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Also ganz klar, Gott sagt, das ist mein Wille. Das ist mein Wille für euch. Und hey, das wird in der Welt angegriffen. Ich habe jetzt erst die Woche gelesen über diesen Film, der dieses Filmfestival da in Berlin gewonnen hat, den Goldenen Bären. Irgend so ein eigentlich pornografischer Film. Das sind die Filme, die heutzutage die Filmpreise gewinnen. Das ist traurig. Aber Gott sagt, das ist mein Wille, dass wir nicht Sex außerhalb der Ehe haben. Und behaltet es ihm im Hinterkopf, Gott sagt uns das, weil er uns liebt, weil er es gut mit uns meint. Das ist Gottes Herz. Blättern wir ein Stückchen nach vorne, sehen wir noch klarer, was Gottes aus Sicht von diesen Dingen sind. Im 1. Korintherbrief im Kapitel 7. Vers 3 spricht hier über die Ehebeziehung. Sagt, der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Es ist Gottes Bild. Wenn ihr verheiratet seid, euer Leib gehört nicht euch. Ihr könnt nicht drüber bestimmen, sondern euer Partner. Und ich glaube, für uns Singles gilt dasselbe Prinzip. Mein Leib gehört meiner zukünftigen Frau. Für euch Mädels, euer Leib gehört eurem zukünftigen Mann. Und ich denke, das Prinzip, was Gott uns hier lehrt, ist, gib nichts jemand anderem, was deinem zukünftigen Mann oder deiner zukünftigen Frau gehört. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand anderer als euer Mann auf eine sexuelle Art und Weise berührt. Gib nicht was her, was deinem zukünftigen Mann gehört. Heb das auf. Und macht euch keinen Stress. Dreimal sagen die beiden hier im Hohelied, weckt die Liebe nicht auf, bis es ihr selbst gefällt. Es zahlt sich aus, auf den Mann oder auf die Frau deines Lebens zu warten. Das ist Gottes Herz, weil er will, dass wir wirklich die Fülle erfahren können, das, was er für uns hat. Und das ist was, was heutzutage sehr angegriffen wird. Und man hört sehr selten Predigten drüber. Deswegen rede ich heute ein bisschen mehr über diesen Teil, über diese Auslegungsart des Buches. Es gibt nicht viele Stellen, wo man sonst noch über das Thema reden kann. Aber wir gehen Vers für Vers durch die Bibel und deswegen kommen wir auch da drüber. Und es ist wichtig. Es ist wichtig zu sehen, dass Gott sehr klare Vorstellungen hat für uns in diesem Bereich. Vielleicht ist jetzt jemand hier, der noch nicht verheiratet ist, der sagt, okay, es wäre schön, wenn ich die Lehre vor 10 Jahren gehört hätte oder 20 Jahren. Ist irgendwie schon zu spät. Ich bin schon gefallen, habe schon gesündigt in diesem Bereich. Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Hör auf damit, weiterzumachen, und Gott ist gnädig. Und er kann diesen jungfräulichen Sinn wiederherstellen. Es geht bei Jungfräulichkeit nicht nur um den physischen Aspekt, sondern um einen reinen Sinn, ein reines Herz. Und Gott ist gnädig. Gott ist gütig. Gott kann es wiederherstellen. Er kann wieder heilen, wenn du Buße tust und wenn du dich ihm ganz hingibst. Das ist sein Herz. Gott liebt dich. Und das Hohelied ist sein Liebeslied an dich. Ich glaube ganz besonders an uns, die wir dunkel sind, die wir schwarz sind, so wie die Sulamit. Blätter mal zurück zum Hohelied. Und lesen wir noch kurz unter diesem Aspekt. Wir dürfen nicht versäumen, das Hohelied von dieser Sicht her zu lesen, auf unsere Liebesbeziehung zwischen uns und Jesus hin. Er ist unser Bräutigam, wir sind seine Braut. Und wir versäumen was, wenn wir das nicht tun. Was sind wir hier? Ich sage, er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn seine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Kammer führen. Unser Herz verlangt nach Jesus, verlangt nach Gott. Und seine Liebe, seine Beziehung mit ihm ist köstlicher als Wein, als alles, was diese Welt uns zu bieten hat, um uns zu erfreuen. Im Prediger haben wir gelernt, alles ist Windhauch, alles ist leer. Ohne ihn. Ah, aber Mann, Beziehung mit Jesus ist köstlicher als Wein, köstlicher als die Welt bieten kann. Und dann sagt sie, der König möge mich in seine Gemächer führen. Sagt, zieh mich nah zu dir. Sie sagt, schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Zeltdecken Salomos. Sieht mich nicht an, weil ich schwärzig bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Nichts ist vergleichbar mit Gottes Liebe. Aber wir sind schwarz, wir sind braun. Wir sind wie dieses Hirtenmädchen, wir sind nicht wert, dass der König um uns wirbt, dass dieser König, der gute Hirte, uns liebt. Wir sind schwarz, wir sind dunkel. Aber wir werden leidenschaftlich geliebt von unserem König, von unserem guten Hirten Jesus. Und er nimmt uns weg vom Feld. Und er wirbt an uns und hat uns zu sich gezogen und er nimmt uns mit in seinen Palast, in seine Herrlichkeit. Er teilt seine Herrlichkeit mit uns. Wir sagen, ah, ich bin schwarz. Aber Gott sagt, ja, ich weiß, du bist schwarz, aber ich liebe dich. Und er sagt, du bist schön in meinen Augen. Er sieht keinen Makel an uns. Er sieht uns bekleidet mit der Heiligkeit von Jesus. Mit seiner Gerechtigkeit sind wir umkleidet in Jesus. Er sieht uns reingewaschen vom Blut Jesu. Und so können auch wir können sagen, ich bin schwarz, aber doch anmutig. Ich weiß, ich bin ein Sünder Gott, aber ich bin angenommen, ich bin geliebt von unserem König, von Jesus. Und der Herr ist nicht angeekelt von mir und der Herr verachtet uns nicht. Er liebt uns und er nennt uns seine Braut. Und er nennt uns seine Freunde. Wie Salomo seine Braut. Jesus hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch Freunde. Wir sind die Braut Christi. Wir sind seine Freunde. Wir sind seine Geliebten. Das Hohelied ist eine unerschöpfliche Quelle für die mystisch Veranlagten von uns. Und ich möchte euch ermutigen, lest es mit diesen Augen und lernt über die Liebe Gottes für uns. Lasst uns beten. Vater, wir sagen dir Danke für dieses Buch. Und Vater, wir danken dir, dass du so praktisch, Herr, zu uns sprichst. Herr, sogar in diesen sensiblen Bereichen unseres Lebens. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht ohne Anleitung sein müssen, dass wir nicht umherirren müssen, versuchen müssen, wie wir unser Leben glücklich leben können, Herr, wie wir unsere Ehen am Brennen und am Knistern halten können, Herr, sondern du sagst uns sogar das in deinem Wort. Und ich danke dir, Herr, für uns Singles, was du für uns, wie du uns Rat gibst, Herr, und wie du uns beschützen willst und wie du uns segnen willst, Herr, indem, dass wir warten auf den Partner, den du für uns hast und dann wirklich zur Fülle auskosten können, Herr, was du für uns bereitet hast. Wir danken dir, Herr, dass wir lernen dürfen, Herr, dass du uns beschützt und dass wir uns nicht zuerst wehtun müssen, um lernen zu können. Und Herr, ich möchte besonders für all die bitten, Herr, die in dem Bereich schon gefallen sind. Ich danke dir, dass du uns annimmst und dass du uns reinmachst, Herr, wenn wir zu dir kommen. Und dass du all das wiederherstellen kannst, Herr, als ob nie was passiert wäre. Du bist gut, Herr. Und ich danke dir am allermeisten dafür, für dieses Bild, was du uns schenkst, für diese leidenschaftliche Liebe, mit der du uns liebst, Gott. Du, unser König und unser Hirte und unser Geliebter, als deine Braut. Und Herr, wir verstehen es nur gerade ein bisschen, was es wirklich bedeutet, Herr, dass wir deine Geliebte sein dürfen, dass wir angenommen sind. Und wir wissen, Herr, dass wir es nicht würdig sind. Aber wir danken dir, Herr, für deine leidenschaftliche Liebe für uns. Und ich bitte dich, Herr, lass uns wachsen in dieser Liebe. Ich bitte für die Ehen in unserer Gemeinde, Herr. Ich bitte um deinen Schutz, Herr, und um deinen Segen auf unseren Ehepaaren. Es ist, was der Feind am meisten angreift. Ja, weil er will die Gemeinde zerstören, aber du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Also greift er an den der zweiten wichtigsten Beziehung oder Institution, die du geschenkt hast. Und ich bitte um deinen Schutz, Herr. Ich bitte, Herr, wirklich darum, Herr, dass du und deine Liebe für uns und unsere Liebesbeziehung zu dir in unseren Ehen hier in der Gemeinde sichtbar wird. Und ich bitte dich für alle von uns, die noch warten, dass du uns Geduld schenkst und dass wir uns auf dich konzentrieren, Herr, auf die Beziehung mit dir und rein und heilig werden und vorbereitet werden, Herr, wirklich die Ehepartner zu sein, die wir sein sollen, Herr. Ich danke dir, dass du einen guten Plan für jeden von uns hast. Schenk uns Geduld, Herr, und wir danken dir für die Beziehung in dir, dass wir alles in dir haben, dass wir in dir erfüllt und glücklich sein können, Herr, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, dass wir in dir ruhen können und diesen Frieden finden können, den der Salomo in allen Dingen dieser Welt, in allem Reichtum und sonstigen Zeug, was er gehabt hat, nicht gefunden hat. Dafür danken wir dir, Herr, und dafür beten wir dich an. In Jesu Namen.